Es gibt eine Pflanze, die im Mittelalter gegen Skorbut eingesetzt wurde, deren Wurzelknollen an Hämorrhoiden erinnern und mit der ein 14-jähriger Junge später einen milliardenschweren Kosmetikkonzern gegründet hat. Und wer jetzt denkt, ey Scheiße, so eine Pflanze würde ich auch gerne haben, kann ich euch beruhigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr beim Spaziergang drauftretet, gerade um diese jetzige Zeit, ist sehr, sehr hoch. Und herzlich willkommen bei Gaia, der Naturpodcast. Hier geht es um Heilkräuter, essbare Wildpflanzen, alte Pflanzenbräuche und Geschichten rund um unsere heimische Natur. Ich bin Jenny, ausgebildete Naturpädagogin und möchte Menschen wieder neugierig auf die Natur machen. Gaia ist in der griechischen Mythologie die Erdgöttin und sie steht sinnbildlich für die Erde als lebendiges System, in dem alles miteinander verbunden ist. Und genau darum soll es auch hier gehen, die Verbindung wieder zu stärken, zur Natur, zu den Jahreszeiten und auch zu uns selbst. Schön, dass du da bist. Lass uns direkt loslegen. Hey, heute schauen wir uns eine Pflanze an, die im zeitigen Frühjahr oft schon ganze Waldböden mit einem leuchtend goldgelben Sternenteppich bedeckt. Eine Pflanze, die gleichzeitig Heilpflanze, Frühlingsgemüse und auch ein wenig Giftpflanze ist. Das hört sich erstmal sehr komisch an, eine Gelegenheitsgiftpflanze. Aber das kommt öfters vor, als man denkt. In der Natur sind oft die Grenzen nicht ganz so statisch wie bei uns, obwohl heute kann ja auch jeder sein, was er sein möchte. Aber das Frühjahr ist halt voller Wildkräuter und obwohl die Saison eigentlich ja noch gar nicht begonnen hat. Offiziell ist ja noch nicht mal Frühlingsanfang und trotzdem knubbeln sich jetzt gerade schon überall die ersten Geophyten aus dem Boden. Und Geophyten kennen wir eigentlich schon auch aus den anderen Folgen, weil wie auch in den vorherigen Folgen gehört unser heutiges Thema, also das Schaboxkraut, auch zu diesen Geophyten. Und diese Pflanzen tun ganz gut daran, genau jetzt ihre Hochphase zu haben. Denn ihre große evolutionären Vorteile, also sehr früh im Jahr an die Oberfläche zu kommen, hat halt den Vorteil, dass sie die ganze Fläche für sich beanspruchen können. Und mehr oder weniger auch komplett ohne Konkurrenz, weil die schläft einfach noch. Das Schaboxkraut löst jetzt so langsam die Schneeglöckchen und Krokusse ab, die so ja, ganz allmählich verblühen und langsam auch in die Samenproduktion gehen. Und aber ähnlich wie diese Pflanzen ist auch das Schaboxkraut schnell da und dann aber auch wieder schnell verschwunden. Das passiert halt alles, der ganze Lebenszyklus passiert komplett, bevor der Frühling so richtig loslegt. Und genau das ist aber auch der entscheidende Punkt, denn diese Frühlingsgeophyten müssen ihren kompletten Lebenszyklus weitgehend abgeschlossen haben, bevor die Bäume halt ihr Blätterdach entwickelt haben und das Sonnenlicht einfach nicht mehr bis zum Waldboden oder halt auch bis zum Gartenboden halt fallen kann. Und ja, der Trick dieser Pflanzen liegt in einem unterirdischen Überdauungsorgan, also eine Knolle oder eine Zwiebel, Rhizome, wie auch immer. Darin speichern sie nämlich dann die Energie, die sie halt im Jahr gesammelt haben, über den nächsten Winter, beziehungsweise dann halt im Winter vom Vorjahr ihre Energie. Und dadurch können sie halt, also haben sie genug Energie, um dann so früh im Frühjahr auszutreiben und haben halt ja diesen riesen Vorsprung anderen Frühlingskräutern gegenüber. Jede Pflanze hat ja ihre ökologische Nische und die frühen Frühblüher, also die Geophyten, haben halt genau ihre hier gefunden. Und genau das ist auch das, warum sie ökologisch so wertvoll ist, weil die Insekten profitieren natürlich immens von diesem frühen Nektar- und Pollenangebot. Und wir wären nicht wir, wenn wir nicht auch, also wir Menschen, nicht auch einen richtig guten Nutzen von diesem Kraut hätten. Denn der Name des Schaboxkrauts kommt von einer alten Krankheit, die Schabock damals genannt wurde und die wir heute als Skorbut kennen. Umgangssprachlich hieß sie auch die Seefahrerkrankheit, weil man auf langen Reisen damals als Seefahrer noch nicht so frische Nahrung hatte und diese Skorbuterkrankung ist eigentlich ein Vitamin-C-Mangel. Also wenn man zwei, drei, vier Monate, also so eine Winterzeit halt keine frische Nahrung zu sich genommen hat, sprich also kein Vitamin C, dann ist man an Skorbut erkrankt oft und das hat dann zu Zahnfleischbluten und auch zu Zahnausfall sogar im schlimmsten Fall geführt und schlechte Wundheilung, Gelenkschmerzen, also im tatsächlich schlimmsten Fall wirklich auch zum Tod geführt hat, also in einem fortgeschrittenen Stadium, weil es dann zu inneren Blutungen kommt und also nicht nur das Zahnfleisch fängt dann an zu bluten, sondern irgendwie fängt alles an zu bluten Und ja, zum Abschied gibt es dann auch ein Herz-Kreislauf-Versagen. Also genau, das hat historisch tatsächlich Millionen von Opfern gefordert, auf, ja, von Seeleuten, die auf lange Reise ja, nicht richtig ernährt worden sind. Ja, und wie die Natur so ist, ist ja total passend. Genau dann, wenn man es am meisten braucht, zum Frühjahr hin, wenn der Vitamin-C-Haushalt total erschöpft ist, dann kommt so ein Kraut daher mit total viel Vitamin C. Und deshalb hat man früher sich natürlich auch dann auf solche Kräuter direkt gestürzt und ja, die mit in Salate und Suppen und sowas reingemacht. Der offizielle Name lautet übrigens, oder der botanische Name lautet übrigens Ficaria verna. Und das bedeutet übersetzt sowas wie Frühlingsfeigenwurz. Der Name setzt sich aus diesem, also aus dem lateinischen Ficaria, also von Ficus Feige, zusammen, weil der hat so feigenähnliche Wurzelknöllchen. Da kommen wir später noch drauf. Und Verna, was zum Frühling gehörend heißt. Früher wurde der auch mal Ranunculus Ficaria genannt, weil er halt in der Familie der Hahnfußgewächse angesiedelt ist. Und deshalb ist er auch giftig, weil alle Hahnfuß, also nicht deshalb, aber alle Hahnfußgewächse sind giftig. Nur die Besonderheit beim Schaboxkraut ist, dass es nicht ganz so giftig ist, wenn es noch nicht blüht. Denn erst wenn die Blüte da ist, kann man das Schaboxkraut nicht mehr essen. Da kommen wir aber später noch bei den Inhaltsstoffen kurz drauf. Wir haben eben von den kleinen Wurzelknöllchen vom Schaboxkraut gesprochen. Das ist ein ziemlich gutes Erkennungsmerkmal. Also damit fangen wir jetzt mal an. Und die gibt es nicht nur unter der Erde. Also das Schaboxkraut bildet so kleine knollenartige Speicherorgane im Boden aus, an den Wurzeln, um da die Energie reinzustecken und aufzubewahren für das restliche Jahr, damit es dann wieder extrem früh im nächsten Jahr austreibt. Und diese Knöllchen gibt es eben nicht nur an den Wurzeln, sondern es gibt auch sogenannte Brutknollen, die sich in den Blattachseln im oberen Teil der Pflanze ansiedeln. Und die haben den gleichen Hintergrund, nur dass die kleinen Knöllchen, die oberhalb an der Pflanze sind, dann irgendwann abfallen und im Frühling neu austreiben und dann halt daraus eine neue Pflanze entsteht. Diese Wurzelknollen sind allerdings giftig, also bitte nicht essen. Ja, und dann im Januar, Februar kommen tatsächlich schon die ersten kleinen grünen Blättchen raus, und zwar in Form von Blattrosetten. Also es ist schwer, das einzeln auszumachen, weil das Schaboxkraut ja generell in Teppichen eher rauskommt. Und auf einmal ist alles grün und voller Schaboxkraut. Aber tatsächlich gibt es dann die einzelnen Pflanzen oder die einzelnen kleinen Blattrosetten, wo sich dann die Blätter an einem Punkt quasi zentrieren. Und die Blätter sind sehr typisch. Also wenn man sie einmal gesehen hat, bewusst wahrgenommen hat, dann kann man die eigentlich auch kaum mehr verwechseln. Aber die sind rundlich, nierenförmig und am Rand so ganz, ganz leicht auch rundlich wieder eingekerbt. Also so ein bisschen wie so eine kleine Wolke sieht es aus, mit so kleinen, runden Einkerbungen. Und die Blätter sind nicht größer als so ein Daumennagel und auffällig glänzend. Das ist tatsächlich ein ganz gutes Erkennungsmerkmal und Unterscheidungsmerkmal, sagt man das so? weil die auf der Oberseite und auf der Unterseite glänzend sind. Und das kann man, das kann man super im Gelände halt sehen und auch dadurch andere Pflanzen nochmal ausgrenzen. Zum Beispiel den Gundermann, der sieht sehr ähnlich aus vom Blatt, aber glänzt nicht. Ja, der Stiel ist sehr lang und kann auch gerillt sein, beziehungsweise ist unten am Boden dann so leicht geöffnet. Die Blüte erscheint dann im März und April. Und die Blüte ist sternförmig, sehr leuchtend gelb. Und was hier auch die Besonderheit ist, ist, es hat viel, also das Schaboxkraut hat viel mehr Blütenblätter als andere Hahnenfußgewächse. Das Schaboxkraut hat so 8 bis 12 Blütenblätter, während andere Hahnenfußarten ja oft nur 5 haben. Das ist zum Beispiel auch ein guter Hinweis, wenn man die Sumpfdotterblume sieht nämlich auch so ein bisschen aus wie Schaboxkraut, ist aber auch sehr, sehr giftig. Und das ist ein ganz guter Hinweis, um die zu unterscheiden. Allerdings, wenn das Schaboxkraut blüht, ist es halt auch giftig. Deshalb darf man es dann auch nicht mehr essen. Und ein kleiner Fun-Fact on the side ist, dass bei schlechtem Wetter, hat man vielleicht auch schon mal gesehen, sich die Blüten wieder schließen. Und das hat aber zwei ganz praktische Gründe, weil bei schlechtem Wetter sind sowieso kaum Insekten unterwegs. Und genau, und das Einzige, was reinkommen würde in die Blüte, wäre dann quasi der Regen. Und das wäre total blöd, weil der Regen dann den Pollen verklebt oder noch schlimmer sogar wegspült. Und da hätte ja keiner was von. Also hat dieses schlaue Kraut sich gedacht, bei schlechtem Wetter mache ich die Türen zu und strahle nur bei Sonnenschein. Was die Inhaltsstoffe angeht, haben wir eben auch schon mal gehört, dass das Schaboxkraut ein exzellenter Vitamin-C-Lieferant ist. Also es gilt tatsächlich sogar als einer der besten heimischen Vitamin-C-Quellen im Frühjahr. Was natürlich super praktisch ist, weil heute haben wir zwar kein Skorbut mehr, aber Erkältung hat man ja immer eigentlich im Frühjahr. Und dann gibt es auch noch ein paar Flavonoide, Saponine und Gerbstoffe, aber das ist alles jetzt nicht so wild. Was noch für uns interessant ist, ist das Protoanemonin. Das ist halt dieser Giftstoff, der bei Hahnenfußgewächsen auftritt und bei unserem Schaboxkraut verhäuft auftritt oder in so einer großen Menge, dass man es nicht mehr essen sollte, ist, wenn die Blüte erscheint. Also die Blüte ist jetzt nicht quasi der Grund, warum das Schaboxkraut giftig wird, aber es ist ein sehr guter Schlüsselindikator, der uns zeigt, dass die Pflanze jetzt einfach in der höchsten Giftigkeit angelangt ist und die Blätter jetzt einfach reif sind. Also das ist einfach, was die Blüte einfach nur anzeigt. Und nachdem die Blüte vertrocknet ist und die Pflanze sich so langsam wieder zurückzieht, geht auch der Toxingehalt wieder zurück. Deshalb beim Sammeln gilt, nur die jungen Blätter vor der Blüte und auch vor der Knospe verwenden und danach einfach auf ein anderes Kraut umsteigen. Weil wenn man dann doch was von der Pflanze isst, dann kann das sehr stark reizend wirken. Also es reizt sehr krass unsere Schleimhäute und kann auch Übelkeit und Erbrechen hervorrufen. Also ja, sollte auf keinen Fall mehr gesammelt werden. Also sobald die Blüte da ist, ist für uns das Schaboxkraut nicht mehr gut zu essen. Aber dann wird es interessant für die ganzen Bienen und anderen Insekten, weil dann kann man nämlich Pollen und Nektar schlürfen. Also ökologisch ist das Kraut auch recht wichtig, auch wenn es jetzt nicht den höchsten Grad an Pollen und Nektar liefert, ist es trotzdem besser als nichts. Und das auch sehr uneigennützig, weil das Schaboxkraut sich gar nicht so sehr über Samen fortpflanzt, sondern eher über die kleinen Knöllchen und Ableger von den Wurzelknollen im Boden. Die können übrigens auch durch Tiere oder Wasser, Bodenbewegung, wie auch immer, verbreitet werden. Und deshalb ist es halt auch total schwer, Schaboxkraut wieder aus seinem Garten rauszubekommen, wenn es einmal drin ist. Aber mal ganz ehrlich, wieso sollte man es raushaben wollen? Es blüht und bringt Farbe in den Garten, wenn kaum was anderes da ist. Und es geht auch sowieso von alleine weg. Also es ist die Mühe gar nicht wert, die man sich machen kann, da Unkraut zu jäten, weil sobald der Frühling tatsächlich richtig eingesetzt hat, sind die Kräuter sowieso eigentlich quasi schon wieder zurück in der Erde. Und das Schaboxkraut macht uns zum Beispiel, bei uns macht es den Walderdbeeren Platz. Und das ist so eine ganz nahtlose Wechselschicht, die zwei irgendwie miteinander haben. Das ist ganz gut. Wir Menschen profitieren tatsächlich schon sehr lange vom Schaboxkraut. Es gibt nämlich archäologische Funde, die zeigen, dass diese kleinen Wurzelknöllchen sogar bereits in der Jungsteinzeit, also von 10.000 bis 3.000 vor Christi, gesammelt wurden. Diese Knollen enthalten halt viel Stärke und man weiß aber natürlich nicht, ob die frühen Menschen damals das als Energiequelle benutzt haben oder halt auch vielleicht als Notnahrungsmittel, wenn mal die Zeiten nicht so gut waren, genutzt haben. Auf jeden Fall hat man bei Ausgrabungen von Siedlungen aus dieser Zeit immer wieder diese Knöllchen gefunden. Allerdings damals wie heute muss man natürlich wissen, wie man damit umgeht. Und durch Trocknen oder Hitzen werden dann die bestimmten reizenden Stoffe, also wie das Protoanemonin, in der Pflanze abgebaut. Und dann erst konnte man die Knollen auch irgendwie als Nahrung benutzen. Ja, und neben dieser frühen Nutzung als Nahrung spielte das Schaboxkraut später auch in der Volksmedizin eine Rolle. Und zwar wurde es damals traditionell bei Hämorrhoiden eingesetzt, weil das Schaboxkraut auch eine zusammenziehende, also eine astringierende und eine entzündungshemmende Wirkung hat, wurde das Kraut oft in Salben eingemischt oder auch getrocknet in Sitzbäder gegeben. Wir erinnern uns, getrocknet hat das Kraut nicht mehr diesen hohen Protoanemoningehalt und führt daher dann auch weniger zu Hautreizungen und was ich mir unangenehm, auch weiß man nicht, was unangenehmer ist dann, vorstelle. Aber genau, das zum einen. Zum anderen hat man auch Hautprobleme damit behandelt. Zum Beispiel Feigwarzen oder andere Warzen hat man mit dem reinen Pflanzensaft dann direkt auf die Haut geträufelt und somit sollte die Warze dann verschwinden. Im Englischen heißt die Pflanze sogar Pillwort, was so viel wie Hämorrhoidenkraut heißt. Das hat den Grund, weil, also diese sogenannte Signaturenlehre, das ist eine alte Vorstellung aus der Naturheilkunde, nachdem die Pflanzen Hinweise auf ihre Wirkung in ihrer Form tragen. Also zum Beispiel das kleine, also diese kleinen Wurzelknollen vom Schaboxkraut, die erinnern ja tatsächlich so ein bisschen in der Form an Hämorrhoiden oder an Feigwarzen. Und deshalb glaubte man halt früher, dass die Pflanzen auch solche Beschwerden heilen oder zumindest bei denen helfen könnten. Und ein besonders kurioser historischer Bezug dazu führt uns in die Welt der modernen Kosmetik. Der französische Unternehmer Yves Rocher, und damit meine ich nicht diese leckeren Schokoladenkügelchen, nein, es ist ein Kosmetikkonzern. Jedenfalls, dieser Typ, Yves Rocher, begann halt als Jugendlicher schon damit, eine Salbe aufs Schaboxkraut herzustellen. Das Rezept hatte er damals von einer lokalen Heilerin bekommen und ich will jetzt nicht darauf eingehen, dass wieder mal ein Mann das Genie von Frauen genutzt und monetarisiert hat. Ich meine, der Kerl war 14, auch irgendwie eine Leistung, oder? Muss man vielleicht auch mal anerkennen. Weil eigentlich schien der Typ nämlich eigentlich ganz cool zu sein. Er hat bis zeitlebens auf synthetische Kosmetika in seinem Unternehmen verzichtet und hat sich auch bis zuletzt für den Umweltschutz eingesetzt. Fand also immer schon Blumen und Frauen toll. Kann man ihm ja irgendwie auch nicht übel nehmen. Sind ja beides auch super Sachen. Und genau, und dieser Typ hat halt gerade mit 14 Jahren auf dem Dachboden seines Elternhaus diese Salbe angemixt und hat sie dann über eBay-Kleinanzeigen oder was halt damals so am Start war, vertrieben. Und aus dieser kleinen Idee entwickelte sich dann später ein weltweit bekannter Naturkosmetikkonzern, den wir heute unter Yves Rocher kennen. Und ja, nebenbei bemerkt ist der, wird er auf 1,7 Milliarden Euro heute geschätzt. Also gar nicht so schlecht für so einen Unkrautmischer, oder? So, und das Kraut, was man sich an Po und ins Gesicht schmieren kann, kann man auch essen. Weil vor allen Dingen die jungen Blätter, also vor der Blüte, ganz gut in der Küche einsetzbar sind. Sie erscheinen oft schon sehr früh im Jahr, also habe ich ja gesagt, im Januar, Februar, und gehören damit zu den ersten essbaren Wildkräutern des Frühlings. Sie haben dreimal so viel Vitamin C wie Zitronen, das heißt also, es ist auch super gesund. Und sie haben so einen milden, leicht würzigen Geschmack, der so ein bisschen an jungen Spinat erinnert, aber ja, mit einer bisschen frischeren Schärfe. Und sie passen ganz gut in Wildkräutersalate, Kräuterquark, Frischkäse, Frühlingspesto, aber nicht komplett Schaboxkrautpesto, sondern einfach nur mit dazugeben zum Bärlauch oder zum Basilikum oder was auch immer. Und genau, fein gehackt übers Brot könnte man die Blätter streuen oder in Suppen, Kartoffelgerichte, aber eher so als Würze und nicht als komplettes Kraut, weil zu viel von dem rohen Kraut könnten eventuell auch Magenprobleme oder Reizungen verursachen. Weil dieser giftige Pflanzenstoff, Protoanemonin, ja immer schon in der Pflanze drin ist. Nur wenn die Pflanze blüht, signalisiert sie uns, dass sie jetzt den höchsten Reifegrad erreicht hat und somit auch das Protoanemonin in einer Vielfachdosis vorhanden ist. Das heißt, kleine Teile von der Pflanze reichen schon aus, um Reizungen hervorzurufen. Aber das bedeutet nicht, dass wenn man viel vom Schaboxkraut isst, wo nur kleine Mengen von diesem Gift drin sind, dass es nicht trotzdem auch zu Reizungen führen kann. Also immer nur in kleinen Mengen bitte konsumieren. Früher gab es übrigens mal ein merkwürdiges Naturphänomen, was die Menschen ziemlich verwirrt hat und sie sich nicht richtig vorstellen konnten, warum das gerade passiert oder was das ist. Und zwar im Sommer lag, nachdem das Schaboxkraut oberirdisch schon längst verschwunden war, weil das geht ja dann zurück nach der Blüte, kam manchmal nach starken Regenfällen, kam es plötzlich dazu, dass ganz viele kleine Knollen auf der Erdoberfläche lagen. Und das sah fast so aus, als wenn das vom Himmel gefallen wäre, so kleine Babykartoffeln vom Himmel gehagelt. Und heute wissen wir natürlich, was dahinter steckt. Ihr könnt es bei euch wahrscheinlich auch denken. Die Pflanze bildet im Boden diese kleinen, stärkehaltigen Wurzelknollen, über die wir eben gesprochen haben. Also an den Blattachseln, aber auch unten an den Wurzelknollen. Und wenn es dann zu starken Regenfällen kommt und der Boden so aufgeweicht wird und das Wasser über den Waldboden läuft und die ganze gute Erde wegspült, dann kommen diese kleinen Knollen an die Oberfläche. Und ja, früher war das halt ein Rätsel für die Menschen, weil die nicht wussten, woher diese Knollen auf einmal kamen, aber man konnte sie essen. Und die waren so ein bisschen ähnlich wie Kartoffeln, also hat man sich drüber gefreut und man hat gesagt, das ist Himmelsmanna oder Himmelsgerste. Oder es regnet halt Kartoffelbabys. Und genau, dass die Knollen halt vom Himmel geschickt worden sind. Und ich könnte mir auch vorstellen, das ein oder andere Mal auf der Toilette wurde auch dem Herrgott gedankt für das Kraut. Ja, vielleicht begegnet euch das Schabungskraut ja beim nächsten Waldspaziergang oder auch im Garten vielleicht. Und ihr kommt in den Genuss, ein paar Blättchen zu probieren oder in den Genuss, ein paar Blüten zu sehen. Ja, wir sind jetzt eigentlich auch schon am Ende. Ich habe jetzt hier noch ein paar Quizfragen für euch und die Antworten gibt es nach dem Outro. Frage Nummer 1. Warum heißt das Schabockskraut eigentlich Schabockskraut? A. Weil es früher gegen Skorbut verwendet wurde. B. Weil es nur auf scharfen Böden wächst. Oder C. Weil der Ziegenbock mit den Hufen den Boden aufscharrt, um dann die kleinen Wurzelknöllchen zu essen. Frage 2. Wann sollte man Schabockskraut sammeln? A. Unbedingt während der Blüte, weil es dann so schön kribbelt im Mund. B. Nach der Samenbildung. C. Vor der Blüte. Frage 3. Warum ist das Schabockskraut für Insekten so wichtig? A. Weil es ultra viel Nektar produziert. B. Weil es eine der ersten Blütenpflanzen im Jahr ist. Oder C. Weil das Schabockskraut nach Feierabend nicht mehr blüht. Das blüht nämlich nur von 9 bis 5 und danach schließt sich die Blüte wieder. Und so können sich die Insekten nicht überarbeiten. So, viel Spaß beim Raten. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier doch gerne unseren Podcast und empfehle ihn auch gerne weiter an Freunde, Familie oder alle, die sich wieder mehr mit der Natur verbinden möchten. Lass uns gemeinsam wachsen und Wissen lebendig werden lassen. Melde dich gerne auch für unseren Newsletter an. Dort findest du regelmäßig neue Impulse, Angebote und Hinweise auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel unsere Kräuterwanderung durch den Jahreskreis, Workshops oder auch unsere Eco-Retreats. Alle Inhalte dieser Folge kannst du auch gerne nochmal in Ruhe auf unserem Blog nachlesen und wenn du unsere Reise weiter begleiten möchtest, dann folge uns auch gerne auf den bekannten Social-Media-Plattformen. Alle Links und zusätzliche Infos findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Ciao, ciao. Beneath the ancient trees. Hey now, find your peace. In the world, let your spirit release. Dance with the earth, feel her embrace. Live with God in her sacred place. Oh, oh, oh. Gather round, your story's told. So, jetzt noch schnell zu unseren Antworten. Frage 1. Warum heißt das Schabockskraut eigentlich Schabockskraut? Antwort A. Weil es früher gegen Skorbut verwendet wurde. Frage 2. Wann sollte man das Schabockskraut sammeln? C. Vor der Blüte natürlich. Frage 3. Warum ist das Schabockskraut für Insekten so wichtig? B. Weil es einer der ersten Blütenpflanzen im Jahr ist. Kleiner Fun Fact. Antwort C. ist auch gar nicht so falsch, weil nämlich die Blüte vom Schabockskraut sich tatsächlich nur öffnet zwischen den Zeiten von 9 bis 5.